das ist 360 Grad Liebe. Ich bin die Tanja. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Bei der heutigen Folge dabei Psychologin und Psychotherapeutin Tanja Hüllriegel aus Meran und sie wird uns heute aufgrund von ihrer Erfahrung und ihrem Wissen einige wichtige Aspekte der Psychologie näher bringen.
Ja, hallo Tanja, hallo liebe Zuhörer. Freue mich hier zu sein.
Beziehungsängste überwinden, warum wir Angst vor Nähe haben und wie wir sie bewältigen können. Das ist heute unser Thema. Singles, die zu mir kommen, sehnen sich nach Beziehung. Mir fällt dabei aber immer öfter auf, dass manche es leichter schaffen, in Beziehung zu gehen, andere tun sich da schwerer. Vielleicht haben sie Beziehungsangst. Tanja, du schaffst heute Klarheit darüber, woher diese Beziehungsangst oder Bindungsangst kommt und wie man diese Angst überwinden kann.
Ja, hallo Tanja, ich versuch's. zunächst einmal Beziehungsangst und Bindungsangst ist dasselbe, nicht dass hier Verwirrung entsteht. Und wir haben ja schon über verschiedene Bindungsstile gesprochen. Ich erwähne sie hier nochmal kurz, nur dass man weiß, über welchen wir heute sprechen. Also es gibt den sicheren Bindungsstil, den ängstlichen Bindungsstil, den vermeidenden Bindungsstil und den ängstlich vermeidenden. Und um den dreht es sich heute.
Und Tanja, was ist Bindung?
Also die Bindung ist ein biologisches Primärbedürfnis von uns Menschen. Und trotzdem gibt es in unserem Leben scheinbar nichts Herausforderndes, als in Bindung bzw. in Beziehung zu sein. Und damit meint man nicht nur mit einem Partner oder einer Partnerin, sondern dazu gehören Familienmitglieder, Arbeitskollegen, Freunde oder auch die eigenen Kinder. Und woran liegt das nun? Warum fällt uns etwas, das wir von Natur aus so dringend brauchen, in der Umsetzung, im Alltag, als erwachsene Menschen so unglaublich schwer? Und du ahnst es wieder, es hat natürlich mit unseren frühen Bindungserfahrungen zu tun.
Und Tanja, was bedeutet eigentlich Beziehungsangst?
Beziehungs- oder Bindungsangst bedeutet, dass jemand Angst davor hat, sich auf eine enge emotionale Beziehung einzulassen, obwohl er oder sie sich im Grunde Nähe oder Liebe wünscht. Es ist also ein innerer Konflikt zwischen dem Bedürfnis nach Nähe und der Angst davor.
Und wie zeigt sich diese Bindungsangst?
Ja, um das zu veranschaulichen, ist es zunächst wichtig zu verstehen, dass Bindungsangst und Verlustangst zusammengehören. Das wissen die wenigsten, denn die Bindungsangst hat die Verlustangst als Ursache. Der Motor sozusagen für die Bindungsangst ist die Verlustangst. Bindungsängstliche Menschen empfinden das eben meistens gar nicht so sehr, weil sie eine große Sehnsucht nach Liebe und Beziehung haben. Aber dieser Sehnsucht können sie meistens nur dann richtig guten Raum geben, wenn sie gerade keine feste Beziehung haben. Und das ist ja das Prekäre daran. Oder eine Zielperson in Aussicht haben, aber noch nicht festgebunden sind. Sie können furchtbar verliebt sein, nur kippt diese Liebe meistens weg, wenn die Beziehung verbindlich wird oder man zusammenzieht oder heiratet. Also immer in Übergangsphasen, wo es dann um Verbindlichkeit geht. Und ganz klassisch, und da werden sich auch viele wiedererkennen, ist es dort, also sich dort zu verlieben, wo es nicht erwidert wird. Das heißt, man verliebt sich unglücklich. Aber da in diesem Unglück kann man lieben, Liebe empfinden, ein Verliebtheitsgefühl spüren. Und das ist eben nicht diese ruhige Form der Liebe, die normalerweise erst später eintritt, wenn die Hormone nachlassen, sondern das ist wie eine Achterbahn. Darüber haben wir schon, glaube ich, in unserem ersten Podcast gesprochen. Und die meisten rutschen dann auch ganz schnell in den anderen Pol, je nachdem, mit wem sie zusammen sind. Und um das zu veranschaulichen, jemand kann in einer Beziehung super bindungsängstlich sein, wenn aber jemanden datet, der noch bindungsängstlicher ist, wird er super verlustängstlich. Das schwankt sehr stark, je nachdem, mit wem man zusammen ist.
Und warum kann man sich eigentlich nicht binden?
Ja, man kann sich nicht binden, weil man so große Verlustangst hat. Denn in dem Moment, wo man den anderen sicher hat, kann man ihn auch ernsthaft verlieren. Und nun würde man vielleicht denken, ja, aber das Unglücklichsein in Beziehungen, die keine Hoffnung haben, fühlt sich ja auch nicht besser an, als jemanden zu verlieren. Aber das hat etwas mit Kontrolle zu tun. Aber da würde ich fast später nochmal ganz detailliert drauf schauen. Denn wenn ich aufgrund meiner Hintergrundgeschichte ganz tief im Innersten das Gefühl habe, so wie ich bin, kann man mich nicht lieben, also werde ich eh verlassen, und das möchte man ja vermeiden, dann überlegt man sich unbewusst und bewusst Dinge, wie man es doch schaffen kann, den anderen an sich zu binden. Und deshalb sind ganz viele Menschen, die dieses Thema am Laufen haben, überangepasst. Sie haben tief in sich das Gefühl, eigentlich genüge ich nicht und eigentlich bist du toller als ich und eigentlich sind wir nicht auf Augenhöhe. Ich schaue zu dir hoch und du bist der Herrscher über mein Werden und Vergehen. Und ich muss mich jetzt ganz fürchterlich anstrengen, um dir zu gefallen. Und diese Anstrengung löst dann leider auch oft eine ganz spezielle Art der Bindungsangst aus, nämlich enge Gefühle. Und Menschen, die davon betroffen sind, sind sich selten bewusst, dass sie Beziehungsängste haben. Diese Menschen spüren oft nur das Gefühl der Einengung und projizieren das auf ihren Partner oder ihre Partnerin. Du bist derjenige oder diejenige, die mich in meiner Freiheit einengt und begrenzt. Aber tatsächlich findet die Einengung nur im eigenen Kopf statt, weil man dieses Programm am Laufen hat. Wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich mich so verhalten, wie du mich haben willst. Und da brauche auch ich oft in der Therapie einige Stunden, um das herauszufiltern, weil das ganz, ganz unbewusst abläuft. Und damit engt man natürlich sich selber ein und die Betroffenen haben oft das Gefühl, erst wenn ich wieder allein bin, kann ich wieder richtig durchatmen und muss mich nicht mehr verbiegen, kann endlich ich selbst sein. Aber wenn du da bist, muss ich schauen, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn man das eine Zeit lang immer wieder macht und dabei ständig die eigenen Wünsche übergeht, da kommt eben dieses Gefühl der Einengung auf.
Tanja, kommen eigentlich eher Singles mit dem Thema zu dir, Beziehungsangst, oder eher hast du eher Patienten, die schon in Beziehung sein? Beziehungsweise die zweite Frage, ist ihnen schon bewusst, dass sie unter Beziehungsangst leiden, oder musst du ihnen das irgendwo veranschaulichen?
Den meisten ist es bewusst, weil sie schon öfters die Erfahrung gemacht haben. Viele sind noch in einer Beziehung und wissen nicht, wie sie sich jetzt verhalten sollen. Irgendwie mögen sie den anderen. Manchmal haben sie wieder das Gefühl, dass nicht, und kennen sich dann selbst nicht mehr auf. Soll ich bleiben? Soll ich bleiben? Soll ich gehen? Viele kommen nach einer Trennung, wenn sie es endlich geschafft haben, und möchten diesen Fehler nicht nochmal machen. Und unbewusst ist es vielleicht so einem Fünftel, würde ich sagen. Okay. Und dann schaffe ich einfach Klarheit. Ja, aber eben wie gesagt, diese Menschen beschreiben das dann auch so, ich verliere mich selbst, das höre ich ganz oft, weil man nicht mehr bei sich selbst bei sich selbst ist und sich auch gar nicht mehr spürt, sondern nur noch spürt, was der andere will. Und auf der anderen Seite ist aber auch die Angst, die Freiheit zu verlieren, so ganz etwas Typisches. Und dann fährt man das Bindungssystem herunter. Und das macht man leider selbst. Da ist nicht der andere, es ist nicht ein Herausfinden, oje, wir passen eh nicht zusammen, sondern diese Betroffene fahren einfach das Bindungssystem herunter. Und die Gegenbewegung dazu ist dann rausgehen aus der Beziehung, flüchten. Und das geht dann entweder durch Schluss machen oder temporär auf Distanz gehen. Ganz klassisch sind dann Verhaltensweisen wie in die Arbeit flüchten, in sein Hobby flüchten, einfach nach Hause gehen, in seine eigene Wohnung, wenn man getrennt wohnt, emotional abschalten, den anderen kritisieren, auch ganz klassisch, einen Streit anfangen. Oder es kommt, wie vorhin schon erwähnt, dieser plötzliche Gefühlstod, eine Gefühlskälte, auch sexuelles Desinteresse, höre ich immer wieder. Oder eine bleiernde Müdigkeit in der Anwesenheit des anderen. Das finde ich auch wieder spannend. Die werden dann müde.
Also richtig körperlich müde.
Ja, fangen dann an gehen und so weiter. Ja, und das kommt eben nur zeitweise, nicht durchgängig, und deshalb auch diese Zweifel, wo sie dann auch zu mir kommen. Und dann kommen Gedanken auf, wie liebe ich meinen Partner überhaupt noch, und ich fühle gar nicht so viel. Also der ganze Mechanismus fährt herunter. Ja, und da gibt's ganz unterschiedliche Manöver, um Distanz herzustellen. Und jetzt kann man ja eigentlich sagen, ja, na gut, dann wäre für den Verlustängstlichen ein verlustängstlicher Partner gut oder für den Bindungsängstlichen ein bindungsängstlicher. Aber es klappt leider nicht. Bei zwei Bindungsängstlichen ist zu viel Distanz da. Da fehlt überhaupt das Feuer, der Klebstoff, sodass überhaupt etwas entstehen kann. Und bei zwei Verlustängstlichen, die machen sich dann einfach selber beide fertig mit Kontrolle und so weiter. Mhm. Das klappt auch nicht. Und was ich auch immer wieder sehe, es fehlt einfach die Anziehung zum gleichen Pol. Das ist nicht attraktiv.
Das heißt dann ja, ein Bindungsstil sucht den anderen. Also es suchen nie zwei.
Na, eher ein Gegenpol.
Okay. Und gibt es noch andere typische Verhaltensweisen des Beziehungsängstlichen?
Ja, das ist schön, dass du es ansprichst. Das ist der Schwächenzoom. Gar nicht so selten. Der Schwächenzoom, der oder das, beides glaube ich möglich, ist ein kleiner Trick der Psyche, gar nicht erst in die Zone der Verlustangst zu kommen, weil der Schwächenzoom dafür sorgt, dass man sich entliebt. Denn wenn ich nicht mehr liebe, kann es auch nicht mehr wehtun, wenn du mich verlässt. Denn ich verlasse dich noch viel schneller, als du mich verlassen kannst. Und das heißt, ich gewinne wieder die Kontrolle über meine Gefühle. Denn diese Liebesgefühle fühlen sich furchtbar unkontrollierbar an und lösen sehr große Angst aus. Angst, in eine totale Abhängigkeit zu geraten und dass der andere dann die totale Macht über einen hat, um einen dann wieder in die Ecke zu legen. Und eben das Schwierige und Gemeine dabei ist, dass es ganz vielen Menschen gar nicht bewusst ist.
Das heißt, jemand mit diesem Schwächenzoom, der lässt die Gefühle gar nicht zu, sobald er Nähe oder sobald er das Gefühl hat, die Person würde ihm gefallen, dann blockt er ab.
Genau, dann sucht er die Schwächen, das ist dann, das kann die große C sein, habe ich auch schon gehört, die nicht gefällt. Er spricht mit offenem Mund und so weiter.
Und wie entwickeln sich diese Grundannahmen und Bindungsstile?
Ja, da sind wir wieder beim Üblichen.
Und ich ahne es schon.
Du siehst eh, wie man es dreht und wendet. Der Bindungsstil entsteht und entwickelt sich in der Kindheit. Und es ist so, wenn wir geboren werden, sind wir komplett abhängig. Und dann ist es interessant, wie wir Abhängigkeit erlebt haben. Ist es etwas Wohliges und Kuscheliges, etwas Vertrauensvolles, oder ist es etwas, auf das man sich nicht verlassen kann, etwas Bedrohliches? Und dann bilden sich schon so Grundannahmen aus wie, ich kann mich nicht verlassen, ich darf keinem anderen vertrauen. Und der beste Nährboden für spätere emotionale Abhängigkeit ist es, wenn die Kinder Eltern gehabt haben, die mal da waren und mal nicht, wo sich das Kind schon früh geübt hat, sich ständig an der Mutter zu orientieren oder die Bezugsperson, die halt da ist, oft sind es Großmütter, manchmal ist es tatsächlich der Vater. Wie ist er heute drauf oder die Mutter? Was muss ich tun, dass sie lieb zu mir ist? Und durch diese permanente Beobachtung der Bezugsperson, der Mutter, und durch das immer wieder Kämpfen, dass die Mutter lieb ist, können Kinder gar nicht so gut in ihre eigene Autonomie gehen und sie lernen. An dem Punkt waren wir im letzten Podcast, wenn ich mich recht erinnere. Man weiß gar nicht, was man will, was man möchte, was die Bedürfnisse sind. Hingegen, während die Kinder, die ich sage mal zuverlässig wenig Aufmerksamkeit bekommen, also die immer vernachlässigt werden, oft in die Richtung pendeln, dass sie sich sehr autonom machen, nach dem Motto, ich kann mich hier eher auf keinen verlassen, außer auf mich selbst. aber da, wo es immer so ein Wechselbad ist, entwickelt sich so ein anklammernder Bindungsstil mit dem besten Nährboden, um später in eine emotionale Abhängigkeit zu
geraten. Tanja, wenn du von Kindern sprichst, sind du auch schon, also ist es schon das Babyalter, wo sich das entwickelt?
Ja, ja, das also erste von 0 Jahr, an sozusagen. Absolut. Okay. Das erste Jahr noch stärker als die anderen. Schon die ersten 5, 6, aber das erste Jahr ist zentral und grundlegend wichtig. Es wird oft unterschätzt.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Tabuthema, weil gut in der Phase schaut man eher, dass sie keine Blähungen und keine anderen was haben, nicht? Und, aber eigentlich wäre das viel, viel wichtiger fürs Leben einfach.
Ich denke, heute ist es eh schon ganz anders als noch vor einer Generation. Da gab es ja sogar, wie soll ich sagen, einen Leitfaden. Wie man Kinder erzieht, dass sie widerstandsfähig und so weiter sind. Kinder hat man schreien lassen. Bei uns sind die Bauern ins Feld gegangen, arbeiten, während die Kinder in der im dunklen Zimmer oben waren und schon gar nicht mehr geweint haben und schon erstarrt sind. Und ich denke, das macht es dann auch logisch, die Zusammenhänge zu finden, denn unsere Psyche muss irgendwie damit umgehen und eine Lösung für das Problem finden. Und wenn ich als Kind eigentlich ein Bedürfnis habe, das für mich überlebensnotwendig ist und das Bedürfnis nicht erfüllt wird, also ich sehne mich nach Bindung, Geborgenheit, nach Kuscheln, einem offenen Ohr und bekomme das nicht, dann muss ich irgendwie eine Lösung finden und kämpfen, sonst habe ich ständig das Gefühl von Panik und Ohnmacht. Und das löst ein ganz fundamental heftiges Gefühl aus. Und unser Gehirn hat dann nur zwei Lösungen. Entweder wir koppeln uns ganz davon ab und sagen, ich will überhaupt keine Bindung. Das wären dann die richtig Vermeidenden, damit ich diesen Verlust von Bindung, diesen Schmerz nicht mehr spüren muss. Oder ich tue alles dafür, um die Bindung zu bekommen.
Das heißt dann, später im Leben, ich gebe mein Leben auf oder kann meine Grenzen nicht klar definieren und will alles dem Partner recht machen, einfach um in Beziehung zu sein.
Um zumindest es diesmal zu schaffen. Und das kenne ich aus meiner Geschichte auch, das kann ich hier ruhig anbringen. Also zwischen den 20er und 30ern. Je nachdem, was ich für einen Partner gegenüber hatte, so äußerte sich dann mein Bindungsstil. Heute würde ich mich als sicher gebunden bezeichnen, auch nach einigen Jahren Therapie, aber ich kann mich gut erinnern, und heute muss ich auch schmunzeln, ich erkenne die Männer ja schon von Weitem. Und es war aber tatsächlich so, wenn ich ein Gegenüber hatte, das mir sehr zugewandt war und ein bisschen verlustängstlich war, dann habe ich sofort das Interesse verloren, bin auf Abstand gegangen. Und hatte ich aber ein bindungsängstliches Gegenüber, dann war eher ich die mit Verlustängsten, weil ich viel Zeit hatte, ich zu sein, ich selber zu sein und eben diesen Raum da dazwischen jemanden zu vermissen. Und das ist so ganz das Klassische von den Patienten, die zu mir kommen.
Das heißt auch, Tanja, dass wenn man eine Therapie macht, kann man das einfach ganz klar an dem arbeiten und man kann von einem vermeidenden oder ängstlichen Beziehungstyp zu einem sicher gebundenen Beziehungstyp.
Ja, aber ganz so leicht ist es dann doch nicht. Ja. da komme ich auch noch dazu. Einmal ist es wichtig, es sich bewusst machen. Aber vielleicht, dann später. Noch ausführlicher. Okay. Genau. Was wirklich ganz spannend ist. Also, was ich sagen wollte, das ist ja das Schwierige. Die Menschen, die dann in Therapie kommen, daten eine Person, die nicht verfügbar ist, die unerreichbar ist oder sich nicht aus einer laufenden Beziehung trennen will, der Begehrte, oder sie werden angelogen und nach einem langen Leidensdruck verstehen sie, dass die Bindung toxisch ist und schaffen es nicht, diese zu beenden. Dann kommen sie plötzlich in eine Phase, in der sie Beziehungen vermeiden. Das ist ein Schutzmechanismus und dann werden sie beziehungsängstlich. Also irgendwie liegen diese beiden Bindungsstile einfach übereinander. Und eben, selbst wenn man es dann irgendwann schafft, einen bindungssicheren Menschen zu daten, was das Ziel ist und was auch gut ist, wird es immer wieder auch nach Therapien, Phasen geben, in der die Betroffenen mit der Bindungsangst zu kämpfen haben. Einfach, weil man dieses Drama so gewöhnt ist. Und das ist es ja. Und vielleicht kannst du dazu auch noch etwas sagen. Das ist die andere Seite, dass man sich schon an der Kindheit an diese dramatischen Familien gewöhnt hat. Das hat mit dem Ausstoß von Stresshormonen zu tun. Man hat keinen Appetit, man kann nicht schlafen, man hat Schmetterlinge im Bauch. Und man weiß inzwischen aus der Wissenschaft, das sind Angstsymptome, nichts anderes. Da sollte man eigentlich so schnell laufen, wie man nur kann.
Und das schafft man aber nicht, weil man in der Muster drinnen ist und weil es ja irgendwo vertraut ist, weil man es aus der Kindheit kennt, auch wenn es unter Anführungszeichen nicht richtig ist.
Genau, das heißt, man muss sich erstmal an eine ruhige Beziehung herantasten. Das kennt man nicht. Man muss sich einlassen und gewöhnen. Und das ist auch wirklich schwierig, diese Liebe dann auch anzunehmen. Verrückt, wenn man so noch denkt. Und da kommen leider auch nicht alle hin, weil sie da so verhaftet sind. Sie schaffen es nicht, auch nach Therapie, nicht aus diesem Drama rauszugehen, sondern führen lieber dramatische Affären oder bleiben der Dauersingle. Ja. Das liegt eben an diesen Traumafamilien und auch ein wichtiger Punkt, da spielt die Fantasiewelt so eine bedeutende Rolle.
Tanja, darf ich dich kurz unterbrechen?
Ja.
Traumafamilien. Wie erkenne ich eine Traumafamilie? Weil es ist ja auch nicht immer so klar, vor allem für die Betroffenen ist es ja normal. Und wie erkenne ich als Kind, als Jugendlicher, dass sie in einer Traumafamilie aufwachs?
Gar nicht so einfach, es so ganz schnell zu beantworten. Viele Betroffene wissen es, weil es wirklich ganz, ganz schlimm ist.
Wo es ganz chlorisch war, körperliche Gewalt oder Alkohol.
Oder immer so. Und bei diesen ambivalenten Familien, ambivalenten Bezugspersonen, ist es ganz schwierig. Da kommen die meisten und sagen, ach, war alles gut, ganz normal, ich hatte eine tolle Kindheit. Und oft flüchten die auch zu Gleichaltrigen oder Nachbarfamilien. Oh, ich hatte viele Kinder, viele Freunde. Ja, aber was fehlt, ist die Sicherheit, die wirkliche Sicherheit. Jemand, der den Halt, die Nähe, die Geborgenheit anbietet. Und das kann man von einem Gleichaltrigen nicht bekommen. Ist ein gutes Ventil, besser als nichts. Aber es sind halt nicht Erwachsene. Und ja, da brauche ich auch oft selbst lang, bis manche wirklich mit dem Kern herausrücken. Ich sage mal, bis er bewusst wird. Sie wissen die Dinge, aber sie sind ihr nicht bewusst. Ja, was auch spannend ist, ist dieser Fantasieraum. Weil das bemerke ich auch oft in der Therapie, dass die Betroffenen, so was Beziehung anbelangt, völlig in einer Fantasiewelt leben. Für Kinder ist das wichtig, weil die ihre Realität irgendwann so schwer zu ertragen ist. Und auch an das gewöhnt man sich leider. Und dann ist man erwachsen und sucht nicht mehr so sehr nach dieser realen Beziehung, wo man Streit hat, wo nicht immer alles rund läuft, wo nicht immer alle Gefühle tiptop sind und man dauerglücklich ist. Sondern man sucht eigentlich Beziehungen, die in einer Fantasiewelt sind. Und da sind wir wieder bei Schlammschlägern, Narzissten und diesen ganzen Sachen. Und dann versteht man auch das Gegenüber, weil bei schönen Versprechen und Zukunftsvisionen wird man dann auch so abhängig. Beziehungsweise, wenn die Realität dann kommt, ist es ja dann die große Enttäuschung, dass es diese Realität gar nicht gibt.
Und dann ja hört es irgendwann auf. Gibt es Singles in den 40ern, 50ern, 60ern, die noch in diese Falle tappen? Oder hat man sich dann irgendwann so oft die Finger verbrannt, dass man selbst auch versteht, dass sich da etwas wiederholt?
Ja, aus meiner Erfahrung spielt das Alter leider keine Rolle. Aber ich denke, wenn man es einmal verstanden hat, dann dauert es ein bisschen Zeit. Aber zum Glück fällt es schon jungen Menschen auf. Ich habe zahlreiche Klienten um die 20, 23, 25 und die merken, hier wiederholt sich etwas. Die werden skeptisch. Das finde ich sehr, sehr gut, gut überdacht. Schwieriger ist es, wenn sich jemand mit 50 oder 60 aus einer toxischen Beziehung trennt. Denn da braucht es noch Trauerarbeit und die verlorene Zeit, weil dann ist doch schöne Zeit verloren gegangen.
Du hast vorhin das Thema Kontrolle angesprochen. Was genau meinst du damit?
Ja, ganz für mich ganz ein spannender Punkt. Und es ist halt wirklich so, dass Menschen mit Trauma folgen, tatsächlich die Sicherheit in der Unsicherheit finden. Darauf hat der Organismus Antworten, Lösungen, damit kann er umgehen. Hier kennt er sich aus. Und das gibt wieder Kontrolle. Und man, sobald man ein sicheres Gegenüber hat, was ich vorher gesagt habe, macht es eine Heidenangst. Heidenangst. Und dann vermisst man die großen Gefühle, die eigentlich ja nur Angstgefühle sind. Und leider glaubt man dann auch oft, so, jetzt habe ich meine Bindungsangst in der Therapie ausgearbeitet und jetzt wird alles anders. Aber das stimmt so nicht ganz. Und dann kommt der Punkt, wo ich tatsächlich mein Muster auch erkennen, einordnen und konfrontieren muss. Und das zu wissen und zu erkennen, ist dann wirklich schon die halbe Miete. Man hat es verstanden und man kann Gegenmaßnahmen ergreifen. Und man muss dann nicht mehr weglaufen, sondern man kann es auch mal aushalten. Und ja, es ist umgekehrt absolut möglich, dass ein bindungsunsicherer Mensch sicher werden kann. Also genauso wie ein bindungssicherer Mensch durch bestimmte Ereignisse bindungsunsicher werden kann, weil Beziehungen schon oft eine Eigendynamik haben.
Und kann man es gleich erkennen, Tanja, wenn man jemanden mit Beziehungsangst datet?
Ja, also immer wenn ich nachfrage, dann bekomme ich schon die Antworten, ja, die kann man erkennen und sogar schon beim ersten Date, vor allem wenn da, und jetzt Ohren gespitzt, wenn da ganz viele Hormone schon im Spiel sind, Schmetterlinge, Herzklopfen oder man gehemmt ist, Hemmung ganz oft, wenn man nicht mehr reden kann, so überwältigt ist, und das verwechseln viele mit Verliebtsein.
Ja. Absolut.
Aber eigentlich ist es eine Angst. Oder aber, wenn jemand dieses Kalt-Heiß-Spiel spielt, da müsste man ja laufen, so schnell man kann. Oder wenn jemand schon beim ersten Date kritisiert oder nicht ehrlich ist. Und man muss leider lernen, Menschen nicht so viele Chancen zu geben. Und das tun Verlustängstliche leider viel zu häufig. Ansonsten würde ich jedem raten, der mit einer ganz starken körperlichen Reaktion auf das Gegenüber reagiert, so schnell wie möglich wegzulaufen.
Aber eigentlich suchen ganz viele gute Gefühle, Herzklopfen, Schmetterlinge im Bauch. Und ich glaube, das ist in ganz vielen so drinnen, dass wenn ich die Signale an mir merke, dann muss es Liebe sein.
Und das ist oft einfach das Trügerische. Es wird ja auch in Liedern so gefeiert, in Filmen.
Ja, absolut.
Und es stimmt leider nicht, denn alle Bindungssicheren, die zumindest mir in die Hände gekommen sind, die haben das nicht. Die verlieben sich nicht so schlagartig, die sind nicht gehemmt, die haben keine Eile, die können noch nachts schlafen. Und wenn ich dann nachfrage, sind sie verliebt? Oh, weiß ich nicht, aber es fühlt sich mal gut an und schauen wir mal. So, das ist der klassische Satz. Mehr kommt da nicht. Aber sie nehmen sich die Zeit, in Beziehung zu gehen. Und das haben wir schon auch in einem unserer ersten Podcasts gehabt.
Ich glaube, bei Tipps, wo es ums erste Date geht.
Wie man den Raster offen lässt.
Genau.
Ja, also ich würde wirklich raten, diese Gefühle zu identifizieren, und man kann lernen, auch darauf zu reagieren. Im Grunde ist es wie die Frage, soll ich nochmal Drogen nehmen oder nicht? Mhm. Ich kann dem Raum geben, ich kann die Droge nehmen, muss aber nicht. Mhm. Und es ist lustig, weil auch eine Klientin von mir hat, wir haben uns nach der Therapie, da gab es dann andere Dinge, nicht mehr Probleme, die sie besprechen wollte. Und dann sagte sie, ja, und dann irgendwann habe ich einen Mann getroffen, der mir auf Anhieb wieder gefallen hat. Und ich habe mich gleich gefragt, was stimmt nicht mit ihm? Ja, gut reagiert, gut gelernt, schnell gelernt. Ja. Also, Tipp, wenn man zu ungesunden Beziehungen neigt, sollte man sich tatsächlich diese Frage stellen. Hm? Auch wenn es unromantisch klingt. Und da gibt es auch ganz viele falsche Ratschläge im Internet, was jetzt den Bindungsängstlichen auch betrifft. Du musst ihn in Ruhe lassen, heißt es ganz oft. Ich finde genau das Gegenteil ist der Fall. Man muss nicht an jemanden herumzerren, aber ihm ganz klar Bescheid geben. Hör mal, das geht so nicht, dass du dich 2-3 Tage nicht meldest. Darauf habe ich einfach keine Lust drauf. Da kann man klar für sich einstehen und da braucht man keine Angst haben, so verscheuche ich ihn. Ganz im Gegenteil, so steht man gut für sich ein.
Und gibt es hier Unterschiede zwischen Frauen und Männern?
Ja, das ist eine deiner Lieblingsfragen. Ja. Und tatsächlich, hier sagt die Forschung, ja. Männer sind im Schnitt eher ängstlich vermeidend als Frauen und fühlen sich schneller in ihrer Autonomie bedroht. Erklärung, es könnte ein bisschen an der Genetik liegen und an der hormonellen Lage, die Sexualhormone.
So. Also nicht an Erziehung oder dass die Mutter normalerweise einfach die Person ist, die in der Erziehung oder in der Anwesenheit des Kindes häufiger die Rolle spielt oder die Hauptrolle spielt?
Da würde ich sagen, da mal die 50-50, dass bei Frauen und Männern sind beides Menschen, aber so der Mann, der Jäger ist und der dafür sorgt, dass und die Sexualhormone machen vielleicht nur den Prozentsatz plus auf das Ganze drauf, packen das drauf.
Kann man als Partner diese Sicherheit geben, Tanja?
Ja, es kann ein Stück weit helfen zu sagen, schau, dass du auf deine Wünsche schaust. Unsere Beziehung wird sicher nicht scheitern, wenn wir eine Auseinandersetzung haben oder du auch deinen Interessen nachgehst und deine Wünsche verfolgst. Die Sicherheit kann man jemandem schon geben. Das ist unterstützend, kann auch durchaus heilsam sein. Trotzdem habe ich Menschen bei mir in der Therapie, wo der Partner wirklich unterstützend ist und alles tut und sagt und macht. Und trotzdem darf man die Kraft der eigenen Prägung im Gehirn nicht unterschätzen. Denn wenn mein Gehirn so geprägt ist und ich in meiner Kindheit erlebt habe, dass Bindung etwas sehr, sehr Unsicheres ist und mir ständig Verlust droht, beziehungsweise droht, dass jemand böse auf mich ist oder traurig ist, weil ich einen eigenen Willen habe und weil ich manche Sachen auch so machen möchte, wie ich sie gerne hätte, dann sitzt das sehr tief in einem drinnen. Und dann können mich leider die Worte meines Partners oder meiner Partnerin zwar teilweise erreichen, aber die Frage ist immer, ob sie mich tatsächlich so tief berühren, dass sich auch das Programm auflöst. Und da ist es einfach wichtig, dass man sich dieser eigenen Prägung bewusst wird und selbst versucht, daran zu arbeiten. Am Ende ist man für so viel einfach selbstverantwortlich und das ist auch das Schöne. Ich kann es selber in die Hand nehmen.
Und kann es ändern. Und was kann ich also tun, um dieses Muster zu durchbrechen?
Ja, es ist schon mal gut, hinter dieses Programm zu schauen, sich mit dieser Verlustangst auseinanderzusetzen, zu schauen, woher kommt sie und zu schauen, wie rational sie tatsächlich heute noch ist, und überlegen, ob ich es wirklich nicht überleben würde, wenn der andere mich verlässt. Denn meistens werden diese Ängste nie zu Ende gedacht. Man bleibt immer so im Diffusen stecken. Und es lohnt sich dann auch zu schauen, wann genau dieser Schwächenzoom einsetzt. Mhm. Denn der Zusammenhang, Angst verlassen zu werden und schon stört mich etwas, kommt oft unmittelbar nacheinander. Und wenn man das bemerkt, dann kann man das ganz gut unterbrechen und sich selbst sagen, hey, es geht hier um Verlustangst und nicht um die Figur des anderen, den Hintern, die Nase, wie er kaut, schmatzt etc. Diese Arbeit hilft dann wirklich in der Tiefe. Und auf die Schnelle hilft es gleich, auf Weitwinkel zu schalten, den Menschen wieder als ganze Person wahrzunehmen und sich nicht irgendwo hinein zu zoomen. Und es hilft auch einmal einen Kameraschwenk auf sich selbst zu machen und sich zu überlegen, wenn der andere einen Schwächenzoom bei mir machen würde, was würde denn da alles finden? Und das führt meist zu einer Ernüchterung und dann kommt man wieder auf Augenhöhe. Denn im Schwächenzoom fühlt man sich den anderen meistens überlegen. Und das ist das Problem. Da verliert er an Wert. Ja, was man noch tun kann, man kann daran arbeiten, dass man es überlebt, wenn man verlassen wird, dass diese Basis, die mich ausmacht, niemals zerstört wird, wenn ein Partner mich verlässt. Ich existiere weiter. Und es ist wichtig zu wissen, dass die Angst, verlassen zu werden, aus der Kindheit kommt, definitiv. Und denn da waren wir absolut abhängig. Da hat man schon tief in sich gespürt, wie es sich anfühlt, verlassen zu werden. Und in diesem Moment war es existenziell. Wohingegen es heute als Erwachsener eben nicht mehr existenziell ist, diesen Unterschied zu erkennen. Denn viele wissen das gar nicht, dass das ein altes Erleben ist. Die meinen immer noch, ah ja, aber jetzt fühlt sich's ja so an, hat sich ein Leben lang so angefühlt. Nein, es kommt aus der Kindheit. Als Kind stirbt man tatsächlich daran, wenn sich keiner um einen kümmert. Aber als Erwachsener kann man mehr in Verbindung mit dem Leben gehen, mit anderen Menschen gehen und sich darauf konzentrieren. Und ganz oft sind Beziehungsängstliche auch nur verbunden oder fühlen sich nur verbunden, wenn sie mit einem Partner in Beziehung stehen. Und deshalb gibt es so große Abhängigkeiten. Aber als Erwachsener kann man sich auch mit anderen Menschen verbinden. Nicht nur mit einem Partner. Man kann sich Freunde suchen, wirklich verbinden. Und wirklich verstehen, dass das Verhalten der Bezugsperson in der Kindheit nichts mit dem Wert eines Kindes zu tun hat. Und den Satz versteht man vielleicht oft auf Anhieb noch nicht. Aber wenn man solche Grundannahmen in sich trägt, ein Kind glaubt wirklich, dass es wertlos ist, dass es nicht wert ist, dass man bei einem bleibt. Aber das war der Makel der Bezugspersonen, nicht der Makel des Kindes. Das sagt nichts über den Wert des Kindes aus.
Ich vergleiche das immer gern wie ein weißes Blatt Papier und das, was ich als Eltern draufschreibe, das ist im Prinzip eingraviert. Und auch wenn man es versucht zu radieren, ein bisschen sieht man es immer noch, ein ganzes Leben lang. Und wo sie als Mutter oder als Vater raufschreibt, ist für das Kind einfach die Wahrheit in der Hinsicht.
Genau. Und in der Therapie macht man ja nichts anderes als überschreiben. Es verschwindet nicht, das Geschriebene, aber man weiß, es stimmt nicht, ich muss es nicht mehr glauben. Und dann lernt der gesunde Erwachsene jetzt gut damit umzugehen.
An dieser Stelle eine Bitte an meine, beziehungsweise an alle Singles da draußen, also wenn ihr ein nettes, feines, erstes Treffen mit eurem Date hattet, auch wenn der berühmte Funke nicht übergesprungen ist oder wenn ihr keine Schmetterlinge im Bauch hattet, trotzdem weiter eine Chance geben und sich kennenlernen.
Unbedingt. Unbedingt. Denn Sympathie und sich wohlfühlen ist das Fundamentale. Und nur als Beispiel, gerade wenn man sich so verliebt, so viele Gefühle im Spiel sind, dann hat man nicht mehr die Chance, im Kennenlernen zu sagen, aber das passt für mich nicht, das passt für mich nicht. Und dann lässt er mich hängen und dann hat er die Zeit. Ich spreche jetzt einfach in diesem, also er, man kann es auch andersrum sehen, kommt immer zu spät, nimmt sich die Zeit einfach nicht. Und dann hat man diese Zeit gar nicht mehr zu entscheiden, möchte ich das nicht. Und das ist schade. Und dann fängt man auch an, rumzerren an jemanden. Mhm. Du tust das nicht, du machst das nicht, du bist nicht so, du bist nicht anders. Aber das könnte man am Anfang selbst entscheiden. Passt mir der Mensch oder nicht?
Also auch hier geht wieder ganz klar hervor, es ist nicht nur Glück, in Beziehung zu gehen, sondern ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Und es soll einem einfach auch klar sein, aber es zahlt sich auf alle Fälle aus.
Natürlich, weil du sagst Arbeit, ich weiß aus Gesprächen, es ist natürlich einfacher, in Bindung zu gehen, wenn man diese Gefühle hat und an nichts anderes mehr denkt. Dann ist es einfach zu daten, auszumachen, zuzusagen. Wenn man das nicht hat, dann höre ich oft, boah, schon sorry, meiner, ich weiß nicht. Dann wird's erstmal ein bisschen mühsamer, weil man nicht diesen Sog der Droge hat. Dann könnte sich schon als etwas mühevoller anfühlen, aber es lohnt sich. Es lohnt sich absolut.
Das war's für heute. Ich hoffe, es ist das ein oder andere für dich dabei gewesen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn du mehr zu meinen Singles und zu meiner Arbeit erfahren möchtest, gerne unter www.herzblatt.it. Danke dir, liebe Tanja. Das war wieder sehr wertvoll.
Sehr gerne, Tanja. Danke für die Einladung.
Alles Liebe inzwischen von meiner Seite und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt 360 Grad Liebe.